geht also um Bibelauslegung und um Entsprechung über Kain und Abel im Geist des Swedenborgs. Ich habe hier eine Übersetzung, die werde ich mal austeilen, und auf der Rückseite, das lese ich dann auch gleich noch vor, ist eine Zusammenfassung des inneren Sinnes. Ich lese das beides vor. Zunächst mal eine Übersetzung von Genesis 4, 1 bis 16, das ist die Erzählung eben von Kain und Abel. Und dann gleich im Anschluss daran so eine Art Übertragung in den inneren Sinn. Das kann natürlich nicht vollständig funktionieren, aber Swedenborg hat ja diese 16 Verse der Genesis in seinen himmlischen Geheimnissen ausgelegt, wo er also das erste und zweite Buch Mose ja vollständig auslegt. Und man kann versuchen, das Ganze mal in einem kurzen Text zusammenzufassen. Dann, das hat den Vorteil, dass wir einmal so einen Überblick über das Ganze haben und uns damit besser hineinfinden können dann in die Einzelauslegung. Hat natürlich wiederum den Nachteil, dass ein bisschen die Tiefe verloren geht, weil man letztlich den inneren Sinn nicht einfach so flach in einen anderen Aufsatz übertragen kann, nicht wahr? Wir haben diese wunderschöne Erzählung mit dem Brudermord, eine Erzählung, die so viele Nuancen hat und die von Swedenborg auch eine ganz eigentümliche Auslegung erfahren hat. Und das einfach sozusagen umzuschreiben in einen anderen Aufsatz, den man dann vielleicht sogar in der Bibel abdrucken könnte, das kann natürlich in der Fülle nicht funktionieren. Aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt Vers für Vers von Genesis 1, 4, 1 bis 16 Vers für Vers auslege, dann verliert man wieder ein bisschen den Überblick, wie das Ganze dann nun zu einem Gesamtbild zu vereinigen sei. Und deswegen möchte ich das auch mal vorlesen, dann wissen wir gleich, worum es im Groben und Ganzen geht. Und dann möchte ich halt ein bisschen tiefer einsteigen. Also ich teile das mal aus. Also wir schauen uns erstmal diese größere Schrift an, das ist der Bibeltext. Und da heißt es: Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau. Und sie empfing und gebar Kain und sprach: Ich habe einen Mann erworben, den Jahwe. Und sie fuhr fort, seinem Bruder Abel zu gebären. Und Abel wurde ein Hirt der Herde, Kain aber wurde ein Knecht des Bodens. Und es geschah am Ende der Tage, da brachte Kain von der Frucht des Bodens Jahwe eine Garbe dar. Und auch Abel brachte da von den Erstgeburten seiner Herde, und zwar von ihrem Fett. Und Jahwe schaute auf Abel und auf seine Gabe hin, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht hin. Da entbrannte Kain sehr im Zorn, und sein Angesicht senkte sich. Und Jahwe sprach zu Kain: Warum entbrennst du im Zorn, und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so geschieht Erhebung. Wenn du aber nicht Gutes tust, dann ist die Sünde ein lagernder Schlangendämon vor der Tür. Und nach dir ist sein Verlangen, du aber sollst oder willst über ihn herrschen. Da habe ich schon so viele Einfügungen in Klammern, dass man schon ahnt, dass da die Übersetzung schwierig ist. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Was er sprach, steht im hebräischen Text nicht. Manche Bibeln haben dann eingefügt: Lass uns aufs Feld gehen. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und Jahwe sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach: Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Und er sprach: Was hast du getan? Horch, das vergossene Blut deines Bruders schreit zu mir vom Boden. Und nun verflucht bist du vom Boden, der sein Maul aufgerissen hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu nehmen. Wenn du nun den Boden beackerst, wird er dir seine Kraft nicht mehr geben. Unstet und flüchtig wirst du sein auf Erden. Und Kain sprach zu Jahwe: Zu groß ist meine Verkehrtheit, als dass sie aufgehoben werden könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Angesicht des Bodens, und dein Angesicht wird mir verborgen sein. unstet und flüchtig werde ich auf Erden sein, und es wird so kommen, dass jeder, der mich findet, mich erschlagen will. Aber Jahwe sprach zu ihm: Eben darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfach Rache erleiden. Und Jahwe versah Kain mit einem Zeichen, damit jeder, der ihn findet, ihn unerschlagen lasse. Dann zog Kain vom Angesicht Jahwes fort und wohnte im Lande Not, östlich von Eden. So, und jetzt schauen wir uns mal eine Art Synthese des inneren Sinnes an, basierend auf den himmlischen Geheimnissen von Swedenborg. Dann klingt das Ganze in etwa so. Die älteste Kirche brachte eine Glaubenslehre hervor und meinte damit, etwas selbstständig Seiendes kreiert zu haben. Außerdem brachte sie die Nächstenliebe hervor. Diese leitete die Menschen zum geschwisterlichen Verhalten in der Gemeinschaft an. Die Glaubenslehre hingegen beschäftigte sich nur mit den theoretischen Grundlagen. Beide Tätigkeiten galten als gottesdienstlich. Und so brachte die Dogmatik dem Glaubensleben ihre Lehrsätze dar. Die Nächstenliebe aber brachte ihm das Heilige und Himmlische dar. Diese Gaben waren dem Gottesleben angenehm. Aber das bloße Glaubenswissen konnte ihm nicht angenehm sein. Doch das erregte den Zorn der Glaubenswissenschaft, die sich daraufhin sich selbst zuwandte und vom Gottesleben abkehrte. Da meldete sich jedoch die Stimme des Gewissens und sagte: Warum erregt das deinen Zorn? Und warum wendet sich dein Inneres von mir ab? Ist es nicht so? Wenn du dich zum Guten durchringen könntest, dann würde sich dein Inneres wieder erheben. Wenn du dich aber gegen das Gute entscheidest, dann lauert die Sünde wie ein Dämon vor der Tür deines Willens. Bedenke doch, die Nächstenliebe hat ein inniges Verlangen nach dir. Du aber willst sie beherrschen und nicht anerkennen, dass sie deine Seele ist und dich lenken und leiten will. Aber der Glaube hörte nicht auf die Stimme des Gewissens, sondern verwickelte die Nächstenliebe in dogmatische Streitgespräche. Und auf diesem Feld des Disputs erhob er sich dann über sie und schlug sie brutal mit theologischen Argumenten tot. Doch sofort meldete sich wieder die Stimme des Gewissens und fragte: Wo ist denn die Nächstenliebe geblieben? Der Glaube aber reagierte unwillig, indem er sprach: Das weiß ich doch nicht. Bin ich etwa der Aufpasser meines Bruders? Doch die innere Stimme ließ sich durch diese dreiste Antwort nicht zum Schweigen bringen. Und so wurde der Dogmatik der ganze Umfang ihrer mörderischen Überheblichkeit bewusst. Mein Gott, was habe ich da angerichtet? Mein eigener Grund und Boden ist von einer Bluttat durchtränkt, von einem himmelschreienden Unrecht. Bereits die Grundlage meiner Wissenschaft stellt eine Abkehr von Gott dar. Damit ist mein ganzes Tun unfruchtbar geworden. Denn wenn ich nun die heiligen Texte bearbeiten werde, dann wird daraus keine Nahrung für das Gottesleben in der Seele hervorgehen. Vollkommen orientierungslos werde ich umherirren. Verzweifelt sprach der Glaube zum Herrn des Lebens: Zu groß ist meine Verkehrtheit, als dass sie je wieder aufgehoben werden könnte. Nun werde ich von allem Wahren und Guten der Kirche für immer getrennt sein. Orientierungslos werde ich umherschweifen und allen Angriffen schutzlos ausgeliefert sein. Doch die innere Stimme sagte: Nein. Deine Angst geht mit dir durch. Du bist zwar nun, weil du den inneren Lebenshauch ausgelöscht hast, eine äußere Wissenschaft geworden, Aber selbst in dieser Verkehrtheit bewahrst du immerhin noch ein göttliches Urwissen auf. Deswegen soll jeder, der dich erschlägt, meine göttliche Hand zu spüren bekommen. Und so zeichnete Jahwe das Glaubenswissen als etwas Besonderes aus, damit die Menschen dieses Erbe unangetastet lassen. Danach entfernte sich der Glaube von der Wahrnehmung des inneren Wesens Jahwes und ließ sich in der Ruhelosigkeit des äußeren Weltwissens nieder, blieb aber immerhin noch auf das innere Leben bezogen, denn davon handeln ja zumindest theoretisch die Glaubenslehren. So, ich weiß nicht, ob man jetzt den Bezug dieser Übersetzung zu dem ursprünglichen Text wiedererkennt, aber jedenfalls ist das in etwa das, was Swedenborg in seinen himmlischen Geheimnissen, in den Arcana Celestia, als Auslegung dieser Urgeschichte präsentiert. Jetzt wollen wir mal versuchen, uns das etwas mehr ins Einzelne gehend anzuschauen, um dann vielleicht den Bezug auch deutlicher zu sehen. Zunächst ist es so, dass diese Urgeschichte in einen Zusammenhang hineingehört, nämlich in den Zusammenhang der ersten 11 Kapitel der Heiligen Schrift. Mit dem 12. Kapitel der Heiligen Schrift beginnt etwas Neues. Da beginnt der Aufbruch Abrams in ein Land, das Gott ihm zeigen wird. Und die Erzählungen von Genesis 1 bis zum Turmbau zu Babel, also Genesis 11, die haben noch etwas ganz Urtümliches an sich, weil dort noch nicht die Erzählung eingeengt ist auf die Geschichte einer Familie. Denn mit Abraham oder Abram, da begeben wir uns ja auf das Feld in gewisser Hinsicht einer Familiengeschichte. Abraham bekommt Isaak und Isaak bekommt Jakob und Jakob bekommt 12 Söhne. Das ist also eine richtig schöne Familienstory. Hingegen in die ersten 11 Kapitel der Heiligen Schrift, die sind noch so, dass sie die ganze Menschheit im Blick haben. Und damit sind diese 11 Kapitel, wie man eigentlich schon immer empfunden hat, von der Natur, dass sie Grundlegendes Menschliches sagen. Mit Abraham, dem Vater des Glaubens, geht dann die Geschichte des Glaubens los. Abraham ist ja auch im Neuen Testament, bei Paulus kann man das sehen, oder im Johannesevangelium steht Vater Abraham für das Vertrauen. Paulus macht das ganz stark in seinen Briefen, weil für den Paulus ja der Glaube so wichtig ist, im Unterschied zum Gesetz. Und da sagt er, bevor Mose war, war Abraham und Abraham steht für den Glauben, also ist der Glaube älter als das Gesetz. Und da hat er ja was Richtiges empfunden, aber das ist eine andere Geschichte. Und bevor dieser Aufbruch Abrahams rein nur der Stimme Gottes vertrauend in Neuland des Geistes geschildert wird, werden Grundthemen des menschlichen Zusammenlebens dargestellt, und das sind eben die Urgeschichten, zu denen auch unsere Geschichte gehört. Und bevor wir uns diese Geschichte anschauen, sollten wir vielleicht den Kontext innerhalb der Urgeschichte etwas uns vergegenwärtigen. Und da ist es so, dass wir zunächst die Schöpfung hatten, da wird dann am Ende der Schöpfungsgeschichte der Mensch geschaffen als Bild und Ähnlichkeit Gottes. Und dann kommt die Paradieserzählung, Genesis 2 und 3, das schöne Paradies, der wohlversorgte Zustand der Menschheit und eben der Sündenfall. Und in dieser Sündenfallgeschichte, die ja hier nicht unser Thema ist, ist es aber so, dass der Mensch vor die Entscheidung gestellt ist, dass da zwei Bäume eine Rolle spielen, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir wissen, die Menschen entscheiden sich, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. In einem geistigeren Verständnis kann man daraus die Deutung gewinnen, dass der Mensch den Weg der eigenen, auf seine Sinneserfahrung beruhenden Weg gehen will. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen. Also der Mensch entscheidet sich, indem er von der Schlange geleitet, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist, indem er davon isst, entscheidet er sich, den Weg der sinnlichen Welterfahrung zu gehen, also durch unsere fünf Sinne. sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Das sind die fünf Sinne, die uns mit der Welt verbinden. Und der Mensch entscheidet sich eben, seine Schlüsse aus dieser sinnlichen Welterfahrung zu gehen. Er entscheidet sich in gewisser Hinsicht dafür, erwachsen zu werden, also sein Leben auf eigene Erfahrungen zu gründen. Die Paradieserzählung, die kann man auch verstehen als den Kindheitszustand der Menschheit, die nackt ist, die Menschheit, und sich nicht schämt, so wie die Kinder nackt sind und sich nicht schämen. Und dann aber werden sie bekleidet, damit werden sie erwachsen und verlassen auch das Paradies, den wohl umhüteten Anfangszustand, und entscheiden sich den Weg der eigenen Erfahrung, das heißt den Weg der Erkenntnis des Guten und Bösen zu gehen. Und unsere Geschichte mit Genesis 4 geht dann also so weiter, indem jetzt folgerichtig thematisiert wird, worin die Erfahrung von Gut und Böse besteht. Denn hier ist eine Stichwortbrücke zwischen diesen Texten, und zwar im Wort Erkennen. Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau. Sie haben vorher von dem Baum der Erkenntnis gegessen, und jetzt erkennt der Mensch seine Frau Eva, und das ist so eine Assoziationsbrücke, die uns anzeigt, dass es hier eventuell um die Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse geht. Und tatsächlich steht ja Kain wohl eher für das Böse und Abel eher für das Gute. Also es geht hier wohl um die Erkenntnis von Gut und Böse. Worin besteht das Gute, worin besteht das Böse? Die Geschichten gehen also nahtlos weiter. Man kann auch sagen, dass in der Erzählung von Genesis 3 das Gottesverhältnis zunächst mal zerrüttet wird, denn sie hören nicht auf die Stimme Gottes. Und nachdem das Gottesverhältnis zerrüttet ist, wird uns hier gezeigt, wie das Verhältnis der Menschen untereinander zerrüttet wird. Also erst geht die Gottesliebe kaputt und dann geht die Nächstenliebe kaputt. Das wäre auch eine Sichtweise dieser Dinge. Nun hat Swedenborg aber eine ganz spezielle Auslegung vorgelegt, die hier aus der Übersetzung auch schon hervorleuchtete, indem er eben Kain und Abel auf das Verhältnis von Glaube und Nächstenliebe bezieht. Hier wird also geschildert, wie Wahrheitsbewusstsein Gottesleben zerstört. Man kann, wenn wir uns auf heutige Verhältnisse das versuchen zu veranschaulichen, dann können wir vielleicht ja auch sehen, dass wir alle irgendwie wissen, dass das Wesen von Religion eigentlich in einem spirituellen Leben besteht. Wenn man religiös lebt, dann erhofft man sich davon eigentlich, dass man innerlich verwandelt wird, dass man ein geisterfülltes, meditatives, irgendwie mit der Urquelle einsseiendes Leben führt. Nicht eins mit der Natur, das auch, aber primär erstmal eins mit Gott. Ein spirituelles Leben soll uns den inneren Frieden bringen, bringt uns den inneren Frieden und macht uns zu beispielhaften Menschen. Swedenborg hat einmal den schönen Satz geprägt, alle Religion ist eine Sache des Lebens. Und das Leben der Religion besteht im Tun des Guten. Das ist eigentlich das Wesen von Religion. Trotzdem hat Swedenborg also, ich nehme mal an, etwa 20 Werke geschrieben, in dem er Glaubenswissen vermittelt. Und tatsächlich ist es so, dass sich Glaubenssysteme in die Haare bekommen. Die Katholiken und die Evangelischen haben Schwierigkeiten und finden nicht so recht zusammen. Jeder ist der Meinung, dass er recht hat. In vergangenen Jahrhunderten hat man vermehrt aus religiösen Gründen heraus Kriege geführt, oder vielleicht waren die religiösen Gründe nur der Vorwand, aber man kann an Kreuzzüge denken, man kann an die Kriege denken, die sich im Zusammenhang mit der Reformation herausgebildet haben. Glaubenslehren, Glaubenswahrheiten waren schon immer ein beliebtes Motiv, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die Menschheit in der Neuzeit ein bisschen weniger Freude an Glaubenslehren hat, wenn die Glaubenslehren halt so wenig Frieden bringen, sondern eher für Kriege verantwortlich sind. Immer wieder ist es also in der Geschichte der Menschheit offensichtlich so, dass Dogmatiken, Glaubenssysteme, Glaubensüberzeugungen das Glaubensleben eher ausrotten als dass sie es fördern. Und diesen Grundkonflikt, den hat Swedenborg bereits in dieser Kain- und Abel-Geschichte gesehen. Natürlich war für Swedenborg auch die Auseinandersetzung, die in der Reformationszeit wütete, über das Verhältnis von Glaube und Liebtätigkeit hier mit im Spiel, aber das nur am Rande. Also auf dieser Ebene hat Swedenborg das ausgelegt. Man kann es wahrscheinlich auch noch auf anderen Ebenen auslegen, also man sollte vielleicht nicht sagen, dass diese Deutungsrichtung jetzt die einzig mögliche und wahre ist. Man könnte sich auch überlegen, ob man in den Gestalten von Kain und Abel den Konflikt zwischen Materie und Geist sieht. Dann würde Kain für die Materie stehen und Abel würde für den Geist stehen. Und wir hätten hier dann also den Konflikt, dass die Dominanz des Materiellen, das Bewusstsein, dass der Geist auch etwas für sich selbstständig Bestehendes ist, erschlägt und abwirkt. Man denke nur an den Materialismus, der ja bis dahin fortgeschritten ist, zu sagen, dass die Gedanken lediglich eine Ausschwitzung des Gehirns darstellen. Also man kann sich Gedanken und Seele und Geist gar nicht mehr als etwas selbstständig Seiendes und damit auch nach dem Tod Weiterlebendes vorstellen. So dominant ist der Materialismus geworden, dass er die schwache Stimme des Geistes völlig erdrückt und totschlägt. Das würde auch eine stimmige Auslegung ergeben. Aber Swedenborg hat die ganze Sache jetzt mehr auf das religiöse Feld beschränkt, weil er ja auch ein religiöser Ausleger ist, und hat in dem Konflikt zwischen Kain und Abel, in dem ersten Mord und in dem ersten horizontalen Konflikt, nicht wahr, der Garten Eden ist der vertikale Konflikt, kann man sagen, aber in dem ersten horizontalen Konflikt hat er eben diese zwei Seiten des spirituellen Lebens gesehen, dass der eine Pol des spirituellen Lebens darin besteht, dass man ein spirituelles Bewusstsein hat. Das braucht gar nicht mal das Christentum sein, das kann auch der Buddhismus sein, da gibt es den achtfachen Pfad, ist das nicht wahr? Oder kostbare Wahrheiten, die der Buddhismus lehrt. Im Islam ist das genauso, alle Buchreligionen haben auch gewisse Wahrheiten, die sie vermitteln. Also zum einen gehört zu einem spirituellen Leben auch irgendwie ein Lehrsystem. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der andere, subtilere Pol eines spirituellen Lebens eben das spirituelle Leben an sich ist, dass die Glaubenswahrheiten irgendwie transzendiert und hinter den Glaubenswahrheiten stattfindet.